Ich habe gedacht, lass uns einfach diesen Podcast so kontrovers wie möglich anfangen.
Ja, let's do it. Wir gehen rein. Wie viel China steckt in Ente süß sauer und wie viel nicht?
Was ich zum Beispiel super gern bei Malatang nehme, sind Froschschenkel. Super zart, super gutes Fleisch und dann nehme ich mir oft so 2-3 Froschschenkel in meinen Korb. Wenn ich sage, Glutamat ist an sich nicht schädlich, man muss es ganz normal wie jedes Gewürzmittel in Mengen dosiert benutzen, dann kommen wieder so, ich kann jetzt schon sagen, dann kommen wieder so 1000 Kommentare von wegen, nein, das ist schädlich.
Also ich war auch gestern auf dem Erdbeerfeld, da war mir den ganzen Tag schlecht. Ich kann nicht maßgeregelt essen. Was ist jetzt gerade spannend in der Foodwelt? Und was landet als nächstes auf unseren Tellern? Ich bin Felicitas Theen und sage herzlich willkommen zu Brot und Austern. Diese Folge wird präsentiert von Transgourmet für alle, die in der Gastro oder in der Großküche zu Hause sind. Meine Gästin heute ist eine der bekanntesten Stimmen der Berliner Foodszene. Über ihren Kanal Eating in Berlin begeistert sie ihre Community mit authentischen Einblicken in die chinesische und andere asiatische Küchen. Sie gibt Restaurantempfehlungen, erklärt, wie man Dumplings faltet und schreibt unter anderem für das Zeitmagazin. Cici Chen wurde in Peking geboren und kam mit 7 Jahren nach Wien. Ihre Jugend war geprägt von 2 kulinarischen Welten, chinesische Familiengerichte und österreichische Alltagsküche. Nach dem Studium machte sie ihre Leidenschaft für Essen zum Beruf. Nun setzt sie sich dafür ein, dass wir differenzierter auf asiatische Küchen blicken, wirbt für mehr Tofu-Liebe und räumt mit Vorurteilen rund um Glutamat und Co. auf. Sie erklärt uns liebevoll, wie stark Essen mit Kultur, Identität oder auch Politik zu tun hat. Herzlich willkommen, Cici. Zusammen wollen wir herausfinden, wie die chinesische Küche plötzlich und endlich authentischer, differenzierter und vielleicht auch trendiger wurde. Schön, dass du da bist.
Super, was für ein Intro.
Gutes?
Also, wow, ein gutes, also auch richtig lang. Vielleicht glaube ich das auch mal.
Gerne. Sag mal, du hast mir was mitgebracht.
Genau, ich habe dir was mitgebracht und das ist so witzig, dass du das, das passt nämlich super gut zu dem Intro.
Ich bin gespannt.
Are you ready?
Es ist klein, sie hat es in der Hand, sie kann es verstecken.
Ich kann es verstecken. Es ist auch klein, theoretisch so als Einzelnes, aber ich sag's dir einfach
lebt
mal.
Lebt es?
Es hat vielleicht mal gelebt. Nee, Scherz. Ich zeig dir das mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du weißt, was es ist. Also, ta-da-da-da.
Oh, das sieht aus. Also, es ist ein kleines Glas mit weißem Pulver drin. Wir sind in Berlin. die Konsistenz ist so ein bisschen wie gröberes Salz. Ich würde denken, es ist Glutamat.
Es ist Glutamat, ja.
Erzähl mir, warum hast du mir Glutamat mitgebracht?
Wir haben ja kurz telefoniert, ne, bevor wir jetzt hier diese Folge aufnehmen. Und ich habe gedacht, es gibt einfach so ein Thema, was immer irgendwie passt, beziehungsweise ich habe gedacht, lass uns einfach diesen Podcast so kontrovers wie möglich anfangen.
Ja, let's do it. Wir gehen rein.
Genau. Und ich habe Glutamat mitgebracht, weil wenn wir über chinesische Küche sprechen oder über chinesische Restaurants, ich finde, man kommt nicht um dieses Thema drumherum, auf eine positive und vielleicht negative Art.
Ich bin total gespannt. Also für alle, die Glutamat nicht kennen oder MSG, sagt man auch, ich beschreibe mal den Geschmack. Ich nehme mal meinen Finger und packe den da mal so rein. Also ich finde, es schmeckt immer so ein bisschen umarmend. Es schmeckt so ein bisschen wie Hähnchenhaut oder Chips, also irgendwas, was einfach richtig lecker schmeckt. Mhm. So ein bisschen salzig. Einfach richtig geil.
Mhm. Ich finde, das Witzige ist ja, dass es ja, also an sich, so hier, finde ich, jetzt erstmal nicht, also ich finde, jeder sollte das mal probiert haben, so, ne? Also, es schmeckt so alleine. Ich würde auch, meine erste Assoziation wäre auch so Hühnerbrühe, aber es schmeckt alleine, finde ich, jetzt nicht so, dass man denkt, boah, also geil, das muss ich jetzt überall drauf machen und das ist jetzt der hotte Shit, so, ne? Aber das Ding, was so unscheinbar aussieht, das macht wirklich so jedes Essen einfach leckerer, so intensiver. Und
so ein bisschen wie Sojasauce, ja, oder genau. Parmesankäse, also dieses krasse Umami einfach, was einem so ein bisschen,
genau.
Ich nenne es ja manchmal Umami.
Ja. Das Umami finde ich sehr gut, ja. Es ist auch, ich finde es auch sehr symbolisch, weil es macht ja die Sachen nochmal rund, so, ne? Also daher so Umami finde ich sehr süß.
Wir können ja nachher mal tiefer in das Thema einsteigen, ja. Und auch, warum Leute vielleicht Vorurteile darüber haben. Ich erzähle einfach mal so ein bisschen von meinen Erfahrungen. Also ich bin in Braunschweig groß geworden und da gab es einen Chinesen und der hieß Pazifik und da ist man hingegangen und dann hat man Ente süß sauer bestellt und vielleicht noch eine XXL Frühlingsrolle vorher und das war total lecker. Und jetzt komme ich nach Berlin und es gibt einfach eine ganz andere neue chinesische Welt und ich liebe das alles zu entdecken. Hotpot-Restaurants, sogar Patisserien oder chinesisches Frühstück und ich habe das Gefühl, es wird immer mehr und ich wollte mit dir einfach über diesen Wandel sprechen.
Also ich bin ja auch tatsächlich mit der Art von chinesischer Küche aufgewachsen, von der du gesprochen hast. Also in Wien gab es auch die XL-Frühlingsrolle und die süß-saure Schafsuppe und das süß-saure Hähnchen. Und jetzt haben wir ja das und so viel mehr, was ich glaube ein sehr, sehr natürlicher Wandel ist, aber auch ein Wandel, der irgendwie damit zu tun hat, wie Menschen, glaube ich, auch generell Länderküchen wahrnehmen. Und man muss, glaube ich, bedenken, dass die Oldschool-China-Restaurants, die früher aufgemacht haben, die sind eher aus, ich würde jetzt, also es ist jetzt sehr pauschalisiert, ne, aber die sind so aus der Not entstanden. Die Menschen kamen in ein fremdes Land und konnten die Sprache nicht oder nicht gut und mussten ja irgendwie überleben, mussten einen Job finden, mussten irgendwie was aus sich machen. Und da hat sich, glaube ich, einfach so ein, da war ein Bedürfnis da, dass die Menschen chinesische Küche nicht kannten. Und diese Menschen haben einfach aus ihrer Situation heraus das Beste gemacht und China-Restaurants eröffnet. Und ich finde, diese Gerichte, die du genannt hast, die zeigen einfach auf, wie kreativ diese Menschen einfach damit umgegangen sind, dass es bestimmte chinesische Zutaten nicht gab. Und daraus hat sich einfach eine eigene Küche, also ich sage tatsächlich immer, für mich ist es eine eigene Küche von deutsch-chinesisch oder österreich-chinesischem Essen. Und neben dieser Küche gibt es ja jetzt mittlerweile so viele Spezialrestaurants. Und ne, wie du gesagt hast, es gibt irgendwie Malatang, wo man sich mit so einem Korb dann diese ganzen Zutaten nimmt und dann sich eine Brühe aussucht. Es gibt diese handgezogenen Nudeln. Und ich glaube, dass das einfach auch jetzt mittlerweile sich so entwickelt hat, weil die neuen Generationen der China-Restaurantbesitzer oder der Business Owners, die machen das oder die müssen das nicht mehr aus der Not heraus machen. Es ist vielleicht irgendwo zu einer Entscheidung geworden, ein China-Restaurant aufzumachen oder chinesische Küche zu kochen. Und diese Entscheidung gibt einem dann auch nochmal Kreativität, die aufbaut auf den Weg, die ältere Generation uns, glaube ich, geebnet haben.
Es kommen ja nicht alle aus Berlin, aber man muss ja sagen, es gibt fast überall auch ein China-Restaurant. Also mit deinen Worten zu sagen, ein Oldschool-China-Restaurant, also sogar auf dem Dorf oder in kleineren Städten. Also es ist ja eine super beliebte Küche.
Total. Also das ist wirklich so ein, das ist mir super stark aufgefallen. Egal, wo man hingeht, es gibt so ein Set an Restaurants. Also finden Sie irgendwie so einen Griechen, einen Döner-Imbiss, ein China-Restaurant. Das ist irgendwie so ein Set, das lässt sich fast in jedes Dorf setzen. So. Und da... Das finde ich irgendwie ganz schön, weil man auch sieht, okay, auch da sind Menschen gegangen und haben versucht, ihre Küche und ihre Heimatküche irgendwie den Menschen näher zu bringen. Und die wurden ja auch akzeptiert. Also da sind ja teilweise sehr, sehr alte Restaurants, die sehr gut in der Nachbarschaft aufgenommen wurden etc. Und da, glaube ich, dauert es noch eine Weile, bis Malatang den Weg dorthin gefunden hat und die handgezogenen Nudeln. Aber ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit.
Wisst ihr, wenn ich ein Pop-up oder ein Event plane, gibt es eine Sache, die mir besonders wichtig ist und die ich ganz besonders wertschätze. Und zwar Planungssicherheit und die zuverlässige Lieferung von Lebensmitteln. Und genau deswegen liebe ich Transgourmet. Ein großes Sortiment und alles aus einer Hand. Egal ob Bio, Premium oder Preis-Leistung. Du bist in der Gastro oder in der Gemeinschaftsverpflegung unterwegs und bist neugierig geworden? Kein Problem. Alle Infos findest du wie immer unten in den Shownotes. Vielleicht holst du uns noch mal kurz ab, wenn man sich jetzt nicht so gut auskennt wie du. Was ist denn der Unterschied zwischen diesen Restaurants, die es schon lange in Deutschland gibt? Also wie viel China steckt in Ente süß-sauer und wie viel nicht?
Also ich glaube, was man immer so ein bisschen missversteht, ist, dass das komplett erfundene Gerichte sind. Das stimmt nicht. Also auch in zum Beispiel so ein Kung Pao Chicken, was ja sehr, sehr amerikanisiert ist, beruht auf einem Gericht, das heißt Gung Bao Ji Ding. Und das gab schon immer in China, es hat eine lange Geschichte, aber die Zutaten, die Gewürze und die Art und Weise, wie man es kocht und vielleicht die Stärke der Süße und wie man das Hähnchen schneidet, das hat sich geändert. Also auch eine Frühlingsrolle, auch eine XXL-Frühlingsrolle, ich finde das so geil, dass es eine XXL-Frühlingsrolle ist, auch die gibt's in China, nur nicht in der Form. So, ne? Und ich finde, das ist ja irgendwie ganz schön zu sehen, dass man die Sachen, die man kennt, adaptiert hat für ein Publikum, dass das vielleicht auch gerne isst, aber vielleicht halt einfach nicht diese Geschmacksprofile gewohnt sind, mit der man selber aufgewachsen ist. Das heißt, wenn man so in Oldschool-China-Restaurant essen geht, meiner Meinung nach ist es lecker, aber auf eine eigene Art. Es ist jetzt nicht, was die meisten Leute als authentisch bezeichnen würden, weil tatsächlich so in der Art, in der Form wird es in China wahrscheinlich so gut wie gar nicht geben. Aber für mich ist es eine eigene Küche und auch so eine Ente-Kos finde ich auch selber lecker. Also ich finde, das spricht gar nichts dagegen, das gerne zu essen oder zu mögen. Ich glaube, das Bewusstsein ist halt wichtig, ne? Dass es diese Küche gibt, diese eingedeutschte chinesische Küche. Und daneben gibt's halt die andere Küche, mit denen ich als Kind in China aufgewachsen bin. Und die ist einfach, also wenn wir zum Beispiel von süß-sauer sprechen, dann basiert die Säure zum Beispiel oft auf diesem schwarzen chinesischen Essig. Aha. Und nicht auf Ketchup und Zucker und Apfelessig zum Beispiel, wie man das ja quasi für süß-sauer oft benutzt. Und es schmeckt dann schon anders, aber es ist auch einfach eine andere Art von süß-sauer. Und ich würde einfach immer vorschlagen, probiert einfach beides. Und wenn es am Ende so ist, dass die deutsche süß-sauer Version besser schmeckt, dann ist es so.
Also es ist irgendwie so eine Art Geschmacksprofil, dass das gleiche ist, aber es gab eben diese Zutaten nicht. Also jetzt gibt man natürlich, gibt es auch chinesischen Essig, in großen Supermärkten zu kaufen.
Ich war blown away. Also ich stand wirklich im Supermarkt und dachte so, krass, es gibt jetzt wirklich, das war das eins der wenigen Zutaten, die es im Supermarkt noch nicht gab. Ich fühlte mich gesehen tatsächlich.
Woher kommt der Wandel? Was glaubst du? Mhm. Was spielt da eine Rolle? Sind es Expats, die auf einmal nach Deutschland kommen? Ist es Social Media? Wie passiert das?
Ich glaube, es sind ja immer mehrere Faktoren. So, ne? Es gibt immer so ein Tipping Point, finde ich, der das irgendwie so ermöglicht, aber ich finde es auch schwer zu fassen. Ich glaube generell, dass dadurch das Essen sich ja verändert hat und du hast es ja genauso wie ich mit live erlebt, wie Essen irgendwie plötzlich zu Teil deiner Personality wurde. So, ne? Also plötzlich identifiziert man sich mit dem, was man isst und man identifiziert sich damit, wie sehr man bereist ist, ob man diese Länderküche kennt und so weiter. So, ne? Ich glaube, das spielt schon eine große Rolle, weil Menschen...
Und dann ist man auch ein bisschen stolz.
Richtig, da ist man natürlich auch ein bisschen stolz und man will das natürlich dann auch zu Hause, wenn man zurückkommt von der Reise, vielleicht irgendwie nochmal nacherleben oder der Familie zeigen oder den Freunden. Und ich glaube schon, dass das eine große Rolle spielt, warum der Zeitpunkt jetzt, ein China-Restaurant zum Beispiel zu eröffnen, was eine sehr spezifische regionale Küche anbietet, definitiv erfolgreicher ist als vor 10 Jahren. Weil ich weiß nicht, ob ein Bianbian-Restaurant vor 10 Jahren genauso erfolgreich gewesen wäre, ob die Menschen...
Du musst, glaube ich, unsere Zuschauenden und Zuhörenden noch mal ein bisschen abholen.
Bianbian-Nudeln sind diese handgezogenen Nudeln, die man so... Also die sind relativ breit, dann zieht man die und klatscht die halt gleichzeitig auf den Tisch. So, ne? Und deshalb dieser Geräusch, dieses Klatschen, das übersetzt man so als Bian. Und deshalb heißt es Bianbian-Nudeln, weil das halt dieses Geräusch macht, wenn es auf den Tisch klatscht.
Okay.
Genau. Und ich weiß nicht, ob vor 10 Jahren ein Bianbian-Nudel Laden so erfolgreich gewesen wäre wie jetzt. Ich glaube, die Menschen müssen halt dazu bereit sein. So. Und da spielt Social Media tatsächlich, glaube ich, eine sehr große Rolle oder eine größere Rolle, als ich das cool finden möchte. So. Weil natürlich dieses Inszenieren von den Nudeln und dieses Machen und frisch auseinanderziehen, das macht natürlich viel. Das bringt natürlich viel Aufmerksamkeit, so, ne? Und,
aber es ist ja irgendwie auch toll, weil das bringt den Leuten die ganze Küche näher und nimmt vielleicht auch die Angst und kann einfach auch helfen.
Genau, absolut, absolut. Also ich freue mich ungemein, dass dieser Wandel passiert ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Menschen erst jetzt durch diese Verbundenheit, Offenheit, Reisefreudigkeit, vielleicht einfach auch Offenheit durch Social Media, weil man das irgendwie gesehen hat. Ich glaube, dass erst jetzt das kulturell einfach möglich ist, für diese ganzen neuen chinesischen Restaurants, eine neue Generation der Gastronomen plötzlich mit Bianbian-Nudeln zu kommen oder mit Sichuan-Küche, ist ja zum Beispiel das boomt so stark, das ist so ein trendy regionale Küche, jeder kennt oder gefühlt kennt jeder jetzt Mapo-Tofu oder so eine Yuxian-Aubergine und also das hat definitiv Zeit gebraucht und ich glaube, dass definitiv die neuen regionalen Küchen darauf aufbauen, dass die Oldschool-China-Restaurant den Weg so ein bisschen dazu vorbereitet haben.
Ja, ich gehe ja zum Beispiel sehr gerne Malatang essen.
Mm.
Und ich finde es irgendwie total spannend. Dann gibt es so einen Kühlschrank, da darf man sich alle Zutaten aussuchen. Da ist Gemüse drin, da ist Fleisch drin, da ist vielleicht auch mal Kutteln drin. Mm. Also auch abgefahrene Sachen vermeintlich. Dann darf man sich eine Brühe aussuchen und überlegen, wie scharf es ist. Und ich liebe das dann da auch manchmal so zu sitzen und zu gucken, wenn Leute das neu entdecken. Mm. Und dann schauen sie mich so an und dann sagen, wie mache ich das jetzt? Und dann denke ich auch so, ich weiß es schon. Und dann erzähle ich das und dann freue ich mich, wenn die dann da sitzen und das einfach so cool finden, ja, dass es so was Neues ist. Und das ist wie so eine kleine Urlaubsreise in der eigenen Stadt.
Ja, absolut. Also ich finde es auch schön, dass Menschen dann auch wirklich sich trauen, da reinzugehen und zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt einfach mal die Sachen, probiere es aus und guck einfach mal, wie es mir schmeckt. So, ne? Weil die ganze Küche würde ja nicht funktionieren und das gilt ja für jede ländliche Küche, wenn Menschen nicht offen genug wären, das zu probieren und sich darauf einzulassen. Und da gibt's auch, was ich zum Beispiel super gern bei Malatang nehme, sind Froschschenkel. Super zart, super gutes Fleisch und dann nehme ich mir oft so 2, 3 Froschschenkel in meinen Korb.
Und siehst du, dass es auch andere machen oder ist es schon, bist du so eine Einzelkämpferin da?
Also ich sehe definitiv, dass da bestimmte Bereiche eher vernachlässigt werden. Verstehe ich auch, weil ich glaube, wenn man es nicht kennt, dann will man erstmal so die, ich sag mal, die safen oder die allen bekannten Zutaten probieren. Ne? Also so Klassiker sind einfach so Rindfleisch, Hühnerfleisch, Brokkoli.
Brokkoli, das kennen wir, das essen wir gerne.
Brokkoli, Mais. Aber auch damit schmeckt es halt unglaublich gut, ne? Weil die Brühe natürlich auch nochmal geil ist. Ja.
Ja, und ich finde es irgendwie auch mal so ein bisschen healthy. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann so einen großen Topf Suppe gegessen habe, der so ein bisschen scharf ist und mich schwitzen lässt, dann habe ich meinen ganzen Körper mal geresettet.
Es ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsessen. Ich esse es auch im Sommer bei 35 Grad. Mir ist es völlig egal, weil wenn man schwitzt, hilft das ja eh zum Runterkühlen. Ich finde, Malatang ist eines der genialsten Konzepte und Gerichte überhaupt.
Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es sowas bei euch schon in der Stadt gibt oder ob es jetzt komplettes Neuland ist. Ich habe eine kleine Kategorie für dich und zwar machen wir einen Schnellkochtopf. Mhm. Ich sage dir 2 Sachen und du entscheidest dich für eine, ja?
Okay.
Hotpot oder Dim Sum?
Hotpot.
Sichuan oder Canton?
Canton.
Warum? Eigentlich soll ich keine Fragen stellen, ich will es aber wissen.
Es sieht schon sehr gut, komplett überbewertet, Canton unterbewertet, krasses Handwerk.
Erzähl kurz die Unterschiede für die, die es nicht wissen.
Ich glaube, Canton ist ganz, ganz berühmt dafür, dass das so eine Region ist am Meer. Kantonesisches Essen zeichnet sich dadurch aus, dass ganz, ganz viele Sachen zum Beispiel gedämpft werden, wie zum Fisch. Man möchte wirklich so gerade bei Fisch und Seafood den Eigengeschmack von den Zutaten beibehalten. Und das zeichnet sich natürlich auch aus. Kantonesische Küche ist ganz stark auch mit Dim Sum verknüpft. Und Dim Sum ist wirklich, es ist einfach,
lieben wir einfach.
Jeder liebt Dim Sum, man kriegt kleine Körbchen, man kann 1000 Sachen auswählen. Es ist einfach so ein Event, man geht halt brunchen, man trinkt Tee dabei. Es ist einfach so ein Feeling, so, ne, der dabei entsteht. Und Sichuan, super lecker, aber es ist geil, aber ja, finde ich jetzt, also ich finde halt zum Beispiel Dim Sum machen, ist ein krasses Handwerk, von dem die meisten Leute nicht wissen, was ein krasses Handwerk ist. Das musst du mehrere Jahre lernen, bis du so ein Hagao oder so ein Xiaolongbao machen kannst, so, ne? Aber
Also es gibt ja manchmal auch so ganz abgefahrene Falttechniken und die sehen ganz wunderschön aus. Also die kann man wohl auch TK kaufen, aber wenn man es selber macht, dann
es ist nicht
braucht
so
man
einfach.
Jahre dafür.
Ja, es ist nicht so einfach, wie man denkt. Und Sichuan ist mega genial, aber ich finde, es reicht jetzt auch mal. Es reicht jetzt, finde ich, für Sichuan-Küche. Es dürfen jetzt andere regionalen Küchen auch scheinen. Und wenn wir über Sichuan-Küche sprechen, dann ja, wir sollten irgendwann mal über Mapo-Tofu hinaus auch mal die andere Version von Sichuan-Küche kennenlernen. Daher eher Canton.
Okay.
Ja.
Reis oder Nudeln?
Ich glaube Nudeln.
Tofu oder Fleisch?
Puh, schwierig. Ich glaube Tofu, weil man aus Tofu theoretisch auch die Konsistenz für Fleisch hinkriegen kann.
Ah, ich glaube also das Thema Tofu, das möchte ich nachher nochmal genauer beleuchten. Bubble Tea oder Kaffee?
Bubble Tea, 100 pro.
Hotpot im Winter oder Hotpot im Sommer?
Beides, immer beides. Hotpot any day.
Berlin oder Shanghai?
Shanghai.
Deutsche Bäckerei oder chinesische Patisserie?
Puh, das ist jetzt tatsächlich eine schwierige Frage. Ich muss schon sagen, dass deutsche Bäckereien, da habe ich ein kleines Herz dafür. So gutes deutsches Brot und auch so richtig deutsche so Backwaren, so wie so eine Quarktasche, das finde ich schon ziemlich gut.
Eigentlich schmeckt alles gut, wo irgendwas drin ist.
Ja, also
alles, was gefüllt ist.
Ja, also es ist ja Teig versus Teig so, ne? Also, boah, das kann ich echt nicht beantworten, glaube ich.
Kochen oder essen gehen?
Kochen.
Menü oder à la carte?
Menü.
Rezept oder Bauchgefühl?
Bauchgefühl, immer Bauchgefühl.
Bestes Kompliment, es schmeckt lecker oder ich habe dein Rezept nachgekocht?
Ich habe dein Rezept nachgekocht.
Oh.
Ja, das ist für mich wirklich so, ich frage mich immer, wenn etwas lecker war, würde ich es nochmal essen? Und das ist für mich dann der Indikator, war es wirklich gut oder war es halt okay so für jetzt? So, ne? Und ich finde, wenn mein Rezept nachkocht, dann war es wirklich lecker.
Dann sprechen wir doch gleich mal über deine Kochkünste und quasi, was du auf Instagram kochst oder in deinen Kochbüchern und was gibt's da?
Also es ist überwiegend chinesisches / ostasiatisch, südostasiatische Küche, würde ich sagen. Das ist einfach auch die Küche, mit der ich aufgewachsen bin, die ich ganz gut natürlich verstehe tatsächlich und die ich auch, also wenn ich jetzt auswählen müsste, ne, bis an mein Lebensende, dann ich wäre okay damit, nur das zu essen.
Wirklich?
Ja, ich wäre also tatsächlich. Allein chinesische Küche, wir sprechen ja über ein Riesenland. Also wir sprechen ja wirklich über so eine Riesenregion, wo alles drin ist, von tropische Regenwälder, Wüste, ganz hohe Berge, irgendwie so Flusslandschaften. Also da ist ja alles drin, was geografisch, klimatisch an Zutaten hervorbringen kann. Und da, also da gibt's nichts, was es nicht gibt. So.
Und so China has it all.
Ja, also muss ich jetzt einfach so sagen, China has it all. Und da koche ich einfach auch sehr gerne, deshalb chinesische Küche. Ich koche halt überwiegend sehr schnelle, einfache Gerichte. Ich bin einfach damit aufgewachsen. Also ich hatte eine alleinerziehende Mutter und es war einfach super wichtig, das Kind schnell, lecker, günstig auch irgendwie zu versorgen. Und ich glaube, irgendwie so habe ich das ein bisschen von ihr adaptiert. Also für mich muss Essen wirklich lecker, aber auch zugänglich und schnell und unkompliziert sein. Also ich bin keine, die jetzt, ich bewundere es, aber ich bin jetzt keine, die jetzt über 3 Tage lang was einkocht. So, das, da habe ich nicht die Geduld oder das sind die in den Mental Space dafür. Und deshalb, also wer sowas sucht, ist bei mir auf jeden Fall richtig.
Also schnelle, einfache Küche mit chinesischem Einfluss und Bums wahrscheinlich.
Genau, genau. Ha. Also richtig guten Zutaten, aber sehr überschaubaren Zutaten. Man muss, also ich habe mein erstes Buch heißt ja auch einfach chinesisch, weil mir das wichtig war, dass das einfach bleibt auf jegliche Art und Weise, auch vom Zugang her. Aber auch, dass wenn man die Zutaten hat, die man braucht, dann ist es nicht so schwer, chinesisch zu kochen.
Ja, du hast auch irgendwie so ein geiles Gericht, Scherennudeln, ne? Ja. Also du machst irgendwie so einen Teig und dann schneidest mit der Schere, ja, in so Stückchen und dann sieht das wirklich aus wie so eine geile Pasta.
Ja.
Aber hat irgendwie 3 Minuten gedauert.
Richtig. Also das ist auch eins der ich glaube, meist nachgekochtesten Sachen, wenn ich so über meine DMs gehe, dass mir Leute sagen, ich habe das mit meinen Kindern gemacht oder das habe ich mir schnell wieder zu Hause gemacht. Das geht einfach so schnell und die Soße ist lecker und das ist variabel und ja, es ist wirklich, das gibt's bei uns, glaube ich, alle 2 Wochen einmal.
Ich wundere mich, korrigiere mich, dass man bei dir nicht mehr die Views sieht. Hast du das ausgestellt auf Instagram?
Ich habe es ausgestellt.
Ja, habe ich auch schon mal überlegt. Ja. Und warum hast du es ausgestellt?
Ich habe es ausgestellt, weil das, glaube ich, habe gemerkt, für meine eigene Mental Health ist das besser, wenn ich es ausstelle.
Aber du siehst es ja trotzdem.
Ich sehe es auch nicht.
Ah, du siehst es auch nicht mehr?
Nee, ich sehe es auch nicht mehr.
Ah, also man kann nämlich bei den Reels und so, da kann man die Views einstellen, dass alle das sehen. Und bei dir habe ich es aber gestern in Vorbereitung auf den Podcast eben nicht mehr gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay. So ein bisschen wie bei WhatsApp,
ja,
weil da ist es ja auch so, wenn man das selber ausgestellt hat, ob die andere Person es gelesen hat, dann kann man es auch nicht mehr lesen. Eigentlich nur fair.
Ja, ich finde es halt, also ich muss sagen, mein Job, und du bist ja noch eine krassere Online- oder eine Public Person als ich, für mich war das ganz, ganz schnell dann ein großes Issue, okay, wie kann ich diesen Job machen, ohne dass meine mentale Gesundheit darunter leidet.
Ich habe keine Antwort dafür. Bin also, gespannt, hast du eine? Ja, dann mal los.
Ich habe keine. Aber das ist zum Beispiel eins dieser Sachen, wo ich denke, also mein Content, der war immer so, dass ich Content gemacht, den ich gerne sehe, den ich wirklich enjoye. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, okay, krass, die Plattform verändert sich, alles ist so auf Performance getrimmt und ich muss noch mehr und besser. Und dann ist man ja selber in diesen Strudel gefangen, so, ne? Und das möchte ich einfach nicht. Und ich möchte das irgendwo vielleicht versuchen zu bewahren. Und ich glaube, indem ich das einfach komplett wegstelle, dann löst man sich irgendwie davon. Und ich finde es irgendwie ganz schön. Also
Und wie ist es denn für potenzielle KundInnen? Oder machst du nicht so viel Kooperationen? Weil die können das ja dann auch nicht mehr sehen.
Genau, also ich mache tatsächlich nicht so viele Kooperationen. Einfach, weil ich sehe mich auch nicht als eine klassische Influencerin. Ich fühle mich auch unwohl, Sachen zu verkaufen. Das bin einfach nicht ich. Und die, mit denen ich das machen möchte und die auch anfragen, den kann ich natürlich die Stats schicken. So, ne? Also die sind ja eben, ne, du weißt es ja, bei den Instagram Insights drin.
Also, wenn du möchtest, kannst du schon auch noch reingucken. Genau, du siehst sie nicht jeden Tag.
Genau, ich müsste schon so Profil aufrufen, dann irgendwie, weiß gar nicht mehr, hier zu irgendwelche Insights draufklicken und dann hätte ich es dann da und könnte es jemandem schicken. Aber wenn ich die App öffne, was ich ja eh schon versuche zu vermeiden, wenn ich nicht damit arbeiten muss, so, dann sehe ich es halt nicht und das macht was mit einem.
Ja, es ist wirklich, ich glaube, wenn man das nicht beruflich macht und das nicht jeden Tag macht, man kann sich das gar nicht vorstellen. Nee.
Auch egal, wie reflektiert man ist und versucht, sich nicht zu vergleichen, dein Brain macht das trotzdem. Es ist völlig egal, dein Brain macht das trotzdem. Ja.
Und was mich auch so anstrengt, ist, dass Instagram gefühlt jede Woche irgendwas anderes möchte. Also dann waren es die Reels, dann war es das, dann war es die Stories. Und jetzt soll man auf einmal Karussellposts machen, die möglichst klein geschrieben sind, damit man die Leute ganz lange auf diesem jeweiligen Post verweilen lässt. Und dann sieht man das ja auch bei allen. Und dann machen das auch alle. Oder so diese Postings, finde ich auch ganz schlimm, wo man irgendwie sowas revealen muss, irgendwie so einen traurigen Moment in seinem Leben, damit die Leute das irgendwie nachlesen. Also hier sah ich glücklich aus, war aber ganz unglücklich.
By the way, so, ne?
Wow, ich finde das ganz doll.
Ich finde es richtig schlimm. Ich finde es auch schlimm, dass nur noch Content performt, der so richtig emotional einreißt, ne? Der so richtig, so leicht, so trauma-exposing ist. Und das finde ich, also weiß ich jetzt nicht, muss jetzt nicht sein.
Ja, also ich muss auch wirklich sagen, also diese kleine Leberfleck-OP hier gestern, hat sofort so viel Kommentare und Views gebracht und so ein richtig lecker gekochtes Gericht interessiert eigentlich keinen Schwein. Nee.
Ja, es ist irgendwie witzig, dass Leute irgendwie auch sagen, ja, möglichst authentisch, aber wenn es dann authentisch ist, dann ist es manchmal zu authentisch. Also es ist ein wilder Dschungel, diese ganze Plattform. Und ich glaube, das verstehen wir uns halt, weil wir uns wirklich damit jeden Tag beschäftigen müssen. So.
Ja. Was konsumierst du denn auf Instagram? Was gefällt dir denn?
Also tatsächlich Tiervideos.
Oh.
Ich liebe Tiervideos.
Guck mal hier mein Freund und Kameramann hier gleich. Du müsstest mal sein Instagram sehen. Da sind nur, wenn man auf diese Search-Funktion, sind nur so Schnauzen drauf.
Ja. Also das macht mich wirklich happy. Also es ist wirklich so, das ist so pure Freude, weißt du? Also ohne irgendwie Hintergedanken oder ohne irgendwie performen zu müssen, das ist so pure Freude. Ja.
Und was für Tiere?
Ja, eigentlich ist egal. Völlig egal, ob das, also teilweise auch irgendwelche komplett unentdeckten wilden Tiere auf National Geographic zu, meine Katze hat irgendwie daneben gepupt, so, ne?
Oh, süß, ihr beiden, wenn das jetzt alle mal sehen könnten, wir hier das strahlende Lächeln, Tofu hin oder her, die Happy Cats sind das, was Leute glücklich machen.
Also, das ist, ich muss auch wirklich sagen, ich versuche, meinen Konsum zu verringern. Das ist einfach, ich merke, meine mentale Gesundheit geht's besser, je weniger ich auf der Plattform bin. Ist einfach so.
Ja, ja, wir machen auch so Date Night alle zwei Wochen mindestens. Und da versuche ich auch, also ich sehe dann immer schon, dass mein Freund mich ganz böse anguckt, wenn ich das Handy dann wieder.
Verstehe ich, ja. Wir haben tatsächlich eine Regel. Also wir hatten dieses Gespräch auch schon mal. Mein Freund sagt dann immer, okay, ich möchte jetzt essen, aber ich möchte jetzt ohne Handy essen.
Ah ja,
genau, weil er weiß ja, wie das ist. Das ist ja auch Teil meines Jobs, ne?
Darfst du dann ein Foto machen?
Richtig, ich darf natürlich.
Darf ich auch schnell machen, aber es nicht posten. Ich mache das dann am nächsten Tag oder wann anders. Ja,
genau, also ich mache es dann manchmal für die Memory, aber manchmal lasse ich es einfach auch sein. Also tatsächlich mittlerweile habe ich mir das angewohnt, öfters essen zu gehen mit Freunden, mit meinem Freund oder auch mal so, ohne es zu fotografieren, was wild ist für mich, ne? Es ist wirklich wild. Für die meisten Leute ist das so,
wie kannst du nur?
Ja, so, aber für mich ist es wirklich wild und es tut gut. Ich finde es richtig schön, ja.
Wie gehst du denn mit Kritik aus der Community um?
Ich habe ja eine wirklich nette Community, muss man sagen. Ich habe selten große Kritik und wenn, dann... Ich bin halt auch so eine, die sich das wirklich zu Herzen nimmt und überlegt, okay, ist da was dran so, ne? Was ich definitiv mittlerweile gelernt habe zu blockieren, sind so richtig diskriminierende, rassistische Kommentare. Also wenn Leute mal wiederkommen, ich bin natürlich asiatisch gelesen und ich biete natürlich die Plattform auch mit Themen, die ich dann publik darüber spreche, dass ich eine Angriffsfläche bin. Allein das ist Thema Glutamat, ne? Um auf das Thema zurückzukommen.
Ja, das würde ich jetzt gerne mal diskutieren, weil wie kann denn eine Zutat, ein Gewürz, denn irgendwie Aufreger sein?
Ja,
das verstehe ich
also,
nicht.
Also wenn ich sage, Glutamat ist an sich nicht schädlich, man muss es ganz normal wie jedes Gewürzmittel, vor allem Salz zum Beispiel, in Mengen dosiert benutzen, dann kommen wieder so, ich kann jetzt schon sagen, dann kommen wieder so 1000 Kommentare von wegen, nein, das ist schädlich, ich kriege Kopfschmerzen, ich vertrage das nicht. Und das ist ja alles okay. Es ist ja, also ich, jeder hat Unverträglichkeiten, ne? So wie jemand Äpfel nicht verträgt oder irgendwie Laktose nicht verträgt, kann ja auch jemand Glutamat nicht vertragen, so, ne? Aber das heißt ja nicht, also man kann ja nicht daraus schließen, Glutamat ist per se schädlich, so. Aber wenn ich mal sowas sage, dann ist, ich weiß schon wieder kontrovers, dann werden die Leute wieder mit mir diskutieren und dann habe ich gar keine Lust und dann endet das halt oft in irgendwas Rassistisches gegenüber chinesischem Essen oder asiatische Küche oder chinesische Küche. Und ich weiß noch, während Covid war das richtig schlimm. Da war ich halt wirklich so die Frustrationsfläche oder Möglichkeit für viele ihren Ärger oder ihr angestauten Frust abzulassen. So. Und mir wurde halt oft in die Schuhe geschoben, als wäre ich persönlich für Covid jetzt verantwortlich.
Das kann man sich gar nicht
vorstellen. Also das waren schon richtig schlimme Zeiten und auch während Covid war ja auch eine ganz, ganz lange Zeit dieser anti-asiatische Hass generell. Also in Amerika war das viel schlimmer, aber das interessiert die Leute ja nicht. Und das war schon schlimm. Ich würde aber sagen, ich habe generell eine sehr nette Community. Also ich würde sagen, das ist ganz selten, dass Leute da gemein sind. Und wenn das dann Diskussionen sind, dann sind das oft so Diskussionen um wo ein Essen herkommt und das ist ja eh ein...
Dann so ein bisschen so diese besser wissenden Menschen,
die dann auch nicht akzeptieren können, dass es manchmal einfach 2-3 Wahrheiten gleichzeitig existieren. So, ne? Es gibt nur die eine Wahrheit, schwarz und weiß und wenn du das nicht akzeptierst, dann bist du was auch immer so.
Und manchmal freue ich mich immer richtig, wenn ich dann sowas poste und dann weiß ich genau, jetzt geht's los. Und dann lasse ich das aber auch zu, weißt du, dann denkst du, dann kommentiert doch alle und so. Also ja. Dann, wenn ihr es alle besser wisst.
Total. Also ich mach's auch nicht mehr so oft, also ab und zu, ich hatte das schon mal dieses Jahr am Anfang mal so einen Post reingemacht, dass man, nur weil man zum Beispiel etwas aus einer anderen Küche nicht mag, dass man das nicht respektlos direkt irgendwie als extrem eklig und das Gericht sichtverzerrend und abstoßend und völlig außerirdisch abtun muss, weil es natürlich auch, egal ob wir es wollen oder nicht, auch in Länderküchen und Essen irgendwo politische Kontexte und Hierarchien gibt so. Und gerade Küchen, die unterrepräsentiert werden, werden ja auch oft mit Stereotypen behandelt und da gibt es einfach sehr viele rassistische Vorurteile und ich meinte halt, das muss man halt nicht machen. Und auch, da wusste ich auch wieder, da gibt es wieder die ewig lange Diskussion und ich wusste auch schon, bevor ich das gepostet habe, dass...
Dann dachtest du ein bisschen, na gut.
Das Witzige ist, ich wusste auch schon, dass es viele Leute gibt, die das missverstehen wollen, weil die Kommentare dann auch so kommen mit, ich darf ja wohl sagen, was ich nicht essen möchte oder ich darf ja wohl Sachen nicht mögen dürfen. Ich so, ja, darum ging es auch nicht. Und das ist irgendwie so, aber gut, es hat noch nie jemand irgendwie einen sinnvollen Dialog im Internet geführt und irgendein Gespräch irgendwie gewonnen. Also es macht irgendwie gar keinen Sinn. Deshalb, ich lasse es jetzt einfach auch sein. Aber also, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, meine Community ist wirklich in der Regel sehr nett. Und die wissen ja auch, dass ich für bestimmte Themen einstehe und mich auch dafür stark mache und weil es einfach auch im deutschsprachigen Raum nicht genug Menschen gibt, vielleicht auch mit meinem Background, die sich dann für unterrepräsentierte Länderküchen einsetzen. So, ne? Und da sehe ich mich schon auch ein bisschen vielleicht in meiner Verantwortung, mit meiner Reichweite, das auch irgendwie so ein bisschen diese Plattform, auch meine Plattform auch dafür zu nutzen.
Vielleicht bist du so eine Art Touröffnerin, kann das sein? Ja, das finde ich, glaube ich, ganz gut.
Ja.
Leute, ich sag euch was. Wenn Menschen mich fragen, was im Küchenalltag wirklich stressig ist, dann ist es ja nicht das Kochen. Der eigentliche Wahnsinn ist alles drumherum. Einkaufslisten schreiben, Lieferungen planen. Man hat 5 Sachen im Kopf gleichzeitig und am Ende fehlt doch wieder genau eine Zutat. Gerade in meinen Pop-ups oder jetzt in meinem neuen Restaurant merke ich, wie wichtig verlässliche Abläufe sind. Und genau deswegen liebe ich Transgourmet. Ein großes Sortiment und alles aus einer Hand. Egal ob Bio, Preis-Leistung oder Premium. Und diese Planungssicherheit, die hilft mir einfach. Und das verändert den Restaurantalltag einfach enorm und nimmt den Druck raus. Ich kann mich wieder auf die Dinge konzentrieren, auf die ich richtig Lust habe. Neue Speisekarten kreieren, Gerichte ausprobieren. Wenn ihr also auch in der Gastro oder in der Gemeinschaftsverpflegung unterwegs seid und euren Alltag genauso effizient gestalten wollt, dann schaut doch mal bei der Transgourmet vorbei. Alle Infos gibt's wie immer in den Shownotes.
Und ich glaube, die nächste Küche, die du so ein bisschen representen möchtest, ist die taiwanesische. Und da gibt es ja wirklich, also selbst in Berlin, wo es ja eigentlich vieles gibt, noch nicht viele Restaurants.
Genau.
Warum Taiwan?
In Taiwan war ich 2019 das erste Mal und ich habe mich sofort irgendwie zu Hause gefühlt. Es ist wirklich ein Ort, der kulturell sehr, sehr chinesisch ist, weil es einfach sehr eng natürlich mit China verbunden ist. Aber es hat einfach eine sehr eigene Identität. Es ist ein demokratisches, ich sage jetzt einfach mal Land. Es ist ein Ort, wo Menschen eine andere Geschichte erlebt haben als zum Beispiel in Nordchina, wo ich aufgewachsen bin. Und ich fühle mich da einfach auch zu Hause so. Und ich habe tatsächlich auch Familie in Taiwan, die ich dann jetzt auch über den Aufenthalt durch das Buch näher kennengelernt habe, die mir taiwanisches Essen erzählt haben, näher geführt haben, die Eigenheiten, Besonderheiten, total tolle Zutaten erklärt haben. Und ich finde, es ist unique auf seine Art und Weise, weil es hat eine unglaublich große Frühstückskultur, dann diese Nachtmarktkultur. Und dann gibt es nebenbei, quasi neben diese taiwanische Küche, die man kennt, noch eine indigene Küche, die die meisten nicht kennen. Und auch da gibt es eine ganz, ganz lange Geschichte. Und ich glaube, dadurch, dass ich mich da so verbunden fühle, irgendwie mit dieser Insel, die ja erstmal so ganz anders ist oder gefühlt für mich ganz anders ist als mein Upbringing so in Nordchina, wollte ich seit 2019 diese Insel irgendwie mehr nach außen repräsentieren. Oder ich wollte sie einfach mehr so ins breite Publikum bringen, sodass Leute nicht einmal, also jetzt nicht mehr es ständig mit Thailand verwechseln und es ist wirklich
Thailand, genau, klar.
Wie oft Leute mich fragen, Thailand warst du, ne? Ich so, nee, Taiwan, das ist weiter oben.
Man und möchte sich doch wirklich wundern, wie wenig Leute, also nicht, dass ich jetzt die super Wisserin im Geografie wäre, ne? Also so gut bin ich darin auch nicht, aber zumindest diese Sachen könnte man doch wissen. Aber es ist schön, dass dann so Leute wie du einfach dafür da sind, einfach auch die Leute zu bilden, und dafür muss man Instagram auch dankbar sein, auch wenn wir es manchmal hassen, aber es ist wirklich eine Plattform, die einfach Leute erreicht, und dann kann man es auch einfach benutzen und dann Leute aufklären. Geil.
Total, also es ist wirklich eine kleine Insel, aber sie ist so groß in so vielen Dingen und so blöd dieses Instagram-Game sich manchmal anfühlt, mitzuspielen, so cool ist die Plattform dann doch, weil ich mich natürlich dann durch einen coolen Menschen vernetze. Ich habe darüber auch wirklich tolle Freunde mittlerweile kennengelernt und wir sind halt irgendwie so, ich sag immer so, come for the food and stay for the connection. Also ne, uns verbindet ja alle irgendwie so das Thema Essen, aber wir sind natürlich mehr als wandelnde Plattformen so. Wir sind ja eigenständige Menschen mit Persönlichkeiten und Bedürfnissen und deshalb sage ich immer, ja, uns verbindet Essen, aber uns verbindet natürlich viel mehr als Essen.
Und weißt du, was irgendwie interessant ist? Wir kannten uns ja jetzt noch nicht so gut, aber ich mochte dich schon sehr von deinem Instagram-Auftritt und es hat sich jetzt nochmal bestätigt. Also man kann schon trotzdem auch Personality rauslesen und man wird meistens auch nicht enttäuscht.
Ja, finde ich super. Ja, also ich fand es auch witzig, als du gefragt hast, ob wir diese Podcast-Folge aufnehmen, weil wir haben noch nie so in-depth gesprochen. So.
Nee, auf Events mal gesehen, wusste man natürlich auch, wer die andere ist, aber das war es dann auch schon.
Genau, und aber ich wusste immer so von deinem Auftritt, okay, ich glaube, du bist wirklich eine Person, die, weißt du, was ich an dir mag? Ich habe das Gefühl, du gibst den Menschen das Gefühl, dass sie sich wohlfühlen bei dir.
Und toll, ich gleich. Danke.
Und ich finde, du gibst den Menschen das Gefühl von, es ist okay, Fehler zu machen und was Falsches zu sagen oder irgendwas Blödes zu sagen. Und es ist voll okay, weil wir sind ja alle Menschen so, ne? Und deshalb habe ich gedacht, ja, ich glaube, das ist voll okay, mit dir darüber zu quatschen. Und du bist auch keine, die einen jetzt so hinterrücks stabbed, so.
Nein, voll nicht. Aber wie schön, weil ich würde ja denken, ich bin Köchin und ich koche auf Instagram, aber du hast wirklich auch die Personality da gesehen. Wie schön. Ich möchte noch ein paar Sachen mehr von dir erfahren. Mhm. Und zwar kommen wir jetzt zu Auf die Karte oder in die Tonne. Ich sage dir Sachen und du sagst danach auf die Karte oder in die Tonne. Mhm. All-You-Can-Eat-Buffets.
Ich würde sagen, auf die Karte.
Warum? Was magst du daran?
Es gibt ja auch wirklich sehr gute All-You-Can-Eat-Buffets. Also ich bin zum Beispiel ein sehr großer Fan von Hotel-Frühstück-Buffets.
Aha,
ich liebe sowas. Und es gibt, ich weiß nicht, jetzt zum Beispiel in Taiwan, ne, wenn wir gerade darüber sprechen, es gibt in Taiwan ein Hotel, glaube ich, das ist im 80. Stockwerk oder relativ hoch. Und das hat ein grandioses All-You-Can-Eat-Buffet, kostet auch dementsprechend irgendwie so gefühlt 100 Euro, aber das hat wirklich so die feinsten Sachen von Lobster zu Wagyu-Beef und das eine Qualität und auf eine Weise zubereitet, die nicht schlecht ist. Und, ne, man assoziiert damit ja immer so angetrocknet und irgendwie so.
Diese Chevys, wo dann das schon runtertropft, genau, wieder Schwitzwasser, genau. Und hinten ist es schon so ganz krustig und so.
Man weiß nicht, wie lange das schon liegt. Aber es gibt auch gute und deshalb ja, doch.
Weißt du, was ich an den Buffets manchmal nicht mag, ist, dass dann immer Leute vom Tisch nicht da sind.
Ja.
Also weißt du, dass man geht dann vielleicht gleichzeitig los, aber die eine Person bleibt dann noch länger und dann sitze ich dann da mit meinem Teller, warte ich dann noch, ob die andere Person kommt oder fange ich denn schon an?
Ja.
Und ich bin auch relativ maßlos.
Ah, ja.
Also ich war
ja
auch gestern auf dem Erdbeerfeld, da war mir den ganzen Tag schlecht. Ich kann nicht maßgeregelt essen. Ich esse dann so viel, bis es nicht mehr geht.
Ja, also das...
Deswegen ist es besser, wenn jemand anders die Portionsgröße entscheidet.
Das habe ich auch. Aber dadurch, dass man es ja nicht so oft macht, ist es dann irgendwie so einmal alle 6 Monate... dann ist es dann auch wieder gut, wenn man es so selektiv macht.
Ich möchte nächstes Jahr weil man muss ein Jahr vor reservieren, in dieses Restaurant in der Nähe von Paris. Dieses im Guinness-Buch der Rekorde stehende krasseste Buffet der Welt, ja, wo es auch Lobster, Austern,
ja, ja,
sogar diese Hummerpresse oder was auch immer gibt. Also das steht auch auf der Liste.
Habe ich schon mal gehört.
Ja, ne?
Ja,
ja. Das ist auf Instagram wahrscheinlich auch schon mal gesehen. No Reservation Restaurants.
In die Tonne. Obwohl ich es verstehe, aber trotzdem in die Tonne.
Ja, für die Gäste ist es scheiße.
Ja, also für die Gäste ist es scheiße. Ich verstehe es natürlich aus einer Gastronomieperspektive, aber manchmal möchte ich gerne einfach, wenn ich zu 6 irgendwo essen möchte, einfach wissen, da muss ich mir keine Gedanken machen. So, ne? Ja.
Ja, und es gibt ja auch Leute, also ich stehe gerne für Essen an und warte, aber es gibt ja auch Leute, sitzt mir hier da vorne gegenüber, der findet das, glaube ich, super nervig und versteht auch den Hype nicht. Also dann gehen wir halt woanders hin. Warum muss ich denn jetzt hier eine Stunde stehen?
Ich verstehe es komplett. Ich bin nämlich genauso. Ich stehe so gut wie nie für Essen an. Lieber warte ich 3 Monate, bis der Hype vorbei ist und dann gehe ich 3 Monate später, als dass ich da jetzt mich anstehe.
Ja, okay, dann können wir nicht mehr zusammen essen gehen. Zumindest nicht in diese Trendy-Dinger. Trüffelöl.
In die Tonne. Ich mag leider kein Trüffel.
Ah, echt? Ja, also auch.
Nee, es ist eins der wenigen Sachen, die ich toleriere es, ich will es tolerieren, aber ich würde sagen, wenn jemand so Trüffel über meine Pasta reibt oder so Öl reinmacht, ist es leider verschwendet. Ich mag es einfach nicht. Das ist dieses Aroma, was für mich so, ich komme da irgendwie, ja, es ist, da ist keine Verbindung.
Okay, kein Problem, man muss ja nicht alles mögen. Matcha in allem.
Auch für die Tonne. Also Matcha mag ich, aber es ist auch wieder so ein, vielleicht hat es diese Hype kaputt gemacht, ich weiß es nicht, aber man muss nicht Matcha in allem haben.
Ja, Trends sind gut, aber wenn sie überreizt sind, dann ist es leider irgendwann auch, aber vielleicht auch ganz gut für die grünen Teefelder, dann können sie mal erholen.
Absolut, also diese andere Konsequenz ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, aber Matcha muss wirklich nicht auf allem.
Fusion-Küche, wie zum Beispiel so Kimchi-Käsespätzle.
Auf die Karte, unbedingt. Fusion-Küche, wenn es gut gemacht ist, ne, wie Kimchi und Käse. Also Kimchi und Käse ist wirklich so, als wären die beiden Zutaten füreinander gemacht.
Ja, mal
also,
diese Fettigkeit und dann kommt dieser saure Kimchi
crunchy,
dazu, das Ganze so irgendwie bricht.
Genau. Ja.
Da fühlt sich so ein Grilled Cheese Sandwich auf einmal richtig leicht an.
Ja, genau. Also wirklich unbedingt auf die Karte.
Überraschungsmenüs.
Auf die Karte.
Ja?
Warum nicht? Ja. Finde ich gut. Also ich habe ja Gott sei Dank keine Allergien. Und da bin
magst du keinen Trüffel?
Genau, ich mag Trüffel nicht unbedingt, aber wenn es kommt, würde ich es essen so. Aber ich lasse mich gerne überraschen.
Sharing-Menüs.
Auf die Karte. Einfach alleine schon, weil ich kulturell damit aufgewachsen bin. Also es gibt in China nichts, was man nicht teilt. So. Und das ist auch so Default, wenn Leute mit mir essen gehen. Wir teilen immer alles, auch wenn jeder sein... Also es gibt ja manche Restaurants, da kannst du es nicht so gut, aber auch wenn jeder sein...
Kann ich trotzdem mal...
Genau. Da weiß auch jeder, also möchte zumindest ein bisschen probieren. Und manchmal, wenn das nicht so zum Teilen gedacht ist, bestellen wir trotzdem, tun sie in die Mitte und fragen einfach nach Tellern. So, ne?
Oh, da müssen wir mal essen gehen, weil es bei mir auch ganz genauso. Und auch bei Pizza möchte ich gerne ein Stück von der Pizza und ein Stück von der. Und trotzdem noch einmal in die Carbonara, bitte.
Total.
Also
total.
Einfach, dass man so viel Geschmackserlebnisse wie möglich hat. Why not?
Eben. Also das mit den Geschmackserlebnissen auf jeden Fall. Und dann, für mich ist es ein total verbindendes Element, wenn man Essen teilt, weil dann können nämlich alle auf dem Tisch einmal sagen, oh, das hat mir geschmeckt, das hat mir nicht geschmeckt. Und wenn jeder auf seine eigenen Teller guckt, nur von seinem eigenen Teller isst, dann, man hat einfach nicht diese gemeinsamen Sharing-Momente.
Ja, aber es soll ja auch Leute geben, die essen, um satt zu werden, das war's.
Aber gut, also damit denke ich eh nicht essen.
In die Tonne, diese Leute, in die Tonne. Aber wir hatten ja vorhin auch noch das Thema Sharing. Die Portionen müssen natürlich groß genug sein. Mhm. Wir wollen ja jetzt niemanden shamen hier, aber es gibt ja auch Restaurants, gerne mal auch in Berlin, wo dann Sharing-Gerichte angeboten werden und man hat so eine Tartar, wo vielleicht jeder einen halben Esslöffel bekommen könnte. Oder auch gerne, man ist zu dritt und es werden zwei kleine Kroketten als Sharing angeboten und da muss man sich mit den Freundinnen so, kann ich noch, also ich nehme dann so ein Drittel, das nervt.
Das nervt total. Also da weiß ich auch nicht, wer sich gedacht hat, oh ja, das kann man super gut zu viert sharen, weil das, also das ist eine Portion für mich, ja. Also das esse ich so alleine. Da muss ich einfach sagen, machen andere Länderküchen dieses Sharing-Konzept schon besser, weil das einfach von der Kultur her aus natürlich passiert so.
Also ich glaube, China hat's gemastert, oder?
Nee, also es gibt ja in China nichts, was man nicht shared. Und wenn Sachen, also man kennt's ja aus China-Restaurants, die Portionen sind wirklich zum Sharen, ne? Also die Portionen sind mindestens für 3-4 Leute. Da kann sich jeder so einen richtig fetten Löffel, 1-2 so auf seinen Reis machen und man wird am Ende satt, so.
Und ist es wirklich so, dass der Tisch in China eigentlich niemals leer sein darf?
Also ich würde sagen, es war früher mal so. Und es ist noch immer so, wenn man so auf Business-Meetings geht, wo gegessen wird oder wenn das so ein offizieller Rahmen ist. Aber wenn man privat essen geht, ist das nicht mehr so. Also früher war das so, dass man, wenn man privat essen war, auch gesagt hat, okay, lass uns so viel bestellen, dass es wird eh immer so viel bestellt, dass der Tisch eh nie leer am Ende ist. Aber mittlerweile ist es auch so, dass man sagt, okay, komm, wir wollen Essen nicht verschwenden, wir nehmen Sachen mit, wir bestellen nicht mehr so viel. Da ist das Bewusstsein auf jeden Fall, hat sich geändert jetzt, also vor allem im privaten Bereich. Im Business-Kontext ist es noch immer so. Aber du kannst da auch nicht aufessen, weil da wird immer, also wenn du zu viert bist, ne, da wird immer für 12 Leute bestellt.
Wow.
Also kannst wirklich physisch nicht aufessen. Und deshalb erübrigt sich die Frage ja sowieso dann, ob man was überlassen soll oder nicht.
Jetzt möchte ich gerne mal auf ein Business-Dinner in China oder in einem chinesischen Restaurant eingeladen werden. Bitte. Style in die DMs.
Es ist ein Traum, ja.
Der Begriff authentisch.
Ja, schwierig.
Auf die Karte oder in die Tonne?
Ich würde sagen in die Tonne. Nicht, weil das Wort an sich blöd ist, sondern weil dieses Wort so missverständlich ist. Ich finde, authentisch wird oft verwendet als Synonym für gut, also automatisch gut. Es ist automatisch das Beste. Ist es nicht. Und authentisch bedeutet ja auch nur, es ist eine Version, die du kennst. Es ist eine Version,
die du schon mal gegessen hast.
Genau,
oder?
Die du gegessen hast, die deine Erlebnisse zusammenfasst und deine Reise vielleicht zu unterstützen. Ne? Aber dein authentisch ist anders als mein authentisch und wird anders sein als das authentisch von einem Koch zum Beispiel. Und deshalb ein schwieriges Wort, was einfach inflationär zu viel genutzt wird.
Gibt es irgendein Wort, das man dafür benutzen könnte oder einfach weglassen?
Also ich sage oft traditionell, weil das hat irgendwie so einen Bezug, finde ich. Also traditionell hat irgendwie oft einen Bezug, zum Beispiel wenn ich sage traditionell, dann im Kontext oft hat es Bezug zu meiner Familie, also so kochen wir das traditionell. Oder man sagt, in der Community wird das traditionell so gekocht. Das bedeutet ja, dass außerhalb der Community das Gericht auch anders schmecken kann. So. Und deshalb finde ich, traditionell ist ein weiter gefasster Begriff, der nach Kontext weniger missverständlich ist.
Brot und Austern.
Brot und Austern auf die Karte und vor allem Brot auf die Karte.
Aber Austern kannst du auch noch sehen.
Kann ich sehen, aber ich habe gemerkt, Austern, also das habe ich wirklich, ich wäre ja kein Mensch, der mit Austern aufgewachsen ist, aber ich habe bei Austern gemerkt, es gibt ja nicht nur Austern, es gibt ja tausende Arten von Austern. So, ne? Und manche mag ich richtig gern, manche gar nicht, aber generell Brot und Austern auf die Karte.
Ein Glück. das ist jetzt hier ein Trend-Podcast, ne? Wenn du in die Glaskugel gucken könntest, was glaubst du, erwartet uns in den nächsten Jahren oder sogar in den nächsten Monaten?
Also ich weiß nicht, ob er war, also vielleicht ist es auch einfach mein Optimismus, aber ich glaube und hoffe, dass wir mehr spezifischere Länderküchen bekommen. Und nicht nur für die chinesische Küche, sondern auch, dass wir sagen, okay, wenn wir über indonesische Küche sprechen, dass wir dann unterscheiden können zwischen Java, Sumatra, von mir aus Bali, dass wir irgendwie mehr Länderküchen bekommen, weil ich glaube, dass zum Beispiel es gibt wirklich unglaublich tolle Küchen, wie zum Beispiel Malaysia oder auch Peru, wo ich mir denke, wow, das sind auf meinen Reisen eine der beeindruckendsten Küchen, die ich jemals erlebt habe, und davon gibt's einfach nicht so viel. Und ich hoffe, dass die Menschen mehr Mut fassen, vielleicht ihre Küche nach Deutschland zu bringen, und gleichzeitig, dass wir als Gäste mehr offen sind dafür, das auch anzunehmen. Und das ist so eine Mischung aus Erwartung, weil ich schon glaube, dass es ein Trend ist, wo wir uns hinentwickeln, aber vielleicht auch Hoffnung.
Weißt du, was ich mir wünschen würde? Weil es gibt einen ganzen Kontinent, der wahrscheinlich wirklich noch sehr unterrepräsentiert ist, und zwar Afrika. Mhm. Ich würde mir viel mehr afrikanische Länderküchen wünschen.
Ja, absolut. Absolut. Also ich glaube, Afrika ist unglaublich, unglaublich vielfältig. Ja. Und was wir so ein bisschen kriegen, ist dieses alles, was mit Fufu und irgendwie so Erdnusssoße zu tun hat, auch weil
äthiopische Küche.
Genau. Aber auch weil Social Media da irgendwie so einen Trend daraus gemacht hat. Ich hoffe, dass da auch irgendwie so mehr kommt, aber auch ehrliches Interesse dahinter ist.
Und also ich bin full of interest.
Ja, ja, ja.
Sehr, sehr.
Und nicht nur so Trends, obwohl Trends natürlich helfen, diese Länderküchen überhaupt ja, bekannter zu machen.
Du schreibst doch für das Zeitmagazin. Vielleicht können wir mal so einen Liebesbrief oder so einen Wunsch formulieren.
Ja, ja, vielleicht. Oder es gibt auch im Zeitmagazin tatsächlich jedes Jahr so einen Trend, glaube ich, für Kulinarik. Letztes Jahr hatte ich das schon gesagt, dass ich hoffe und glaube, dass es mehr spezifische Länderküchen gibt.
Wir können ja so Trends auch so ein bisschen anschieben.
Also jeder, der sich schon mal gedacht hat, oh ja, vielleicht möchte ich meine ghanaische Küche den Menschen näher bringen, please do it. Ich wäre 100% da.
Mehr Jollof Rice.
Ja, ich wär wirklich da, um zu unterstützen, und das ist wirklich, das liegt mir am Herzen.
Same here. Wir kommen und wir sprechen darüber, essen. Wir filmen das und freuen uns darüber. Letzte Runde. Sissi, was isst du, wenn niemand guckt?
Oh Gott. Oh Gott, wenn niemand guckt. Oh. Also wilde Sachen, würde ich sagen. Also ja, weirde Kombis vielleicht. Also keine Ahnung. Die einzelnen Sachen sind gar nicht so krass, aber ich glaube, es ist einfach so, wie ich die esse, ist vielleicht ein bisschen wild. Ich esse zum Beispiel super gerne so Fruchtjoghurts mit Erdnüsse, mit salzige Erdnüsse. Ich finde, das ist mega geil.
Kann ich mir gut vorstellen.
Ja,
so ein bisschen so einen kleinen Funk im Mund.
Ja, ansonsten, also auch sowas, ich habe zum Beispiel zu Hause immer so tausendjährige Eier, die snack ich auch gern einfach so mal oder schnell mal. Also es sieht wirklich unästhetisch aus, ne? Aber so Seidentofu, tausendjähriges Ei, dann zermatsche ich das manchmal so einfach in so eine Schüssel und mache dann so ein bisschen Soße drüber. Das esse ich so super schnell gern als Snack.
Für alle, die tausendjährige Eier noch nicht gegessen haben, die sind dann so ganz durchsichtig, und ich finde, die schmecken so ein bisschen nach Maggi.
Ja,
oder?
Genau, das ist ja konzentriertes Umami. Es ist nichts anderes als konzentriertes Umami am Ende, wenn man das jetzt vom Geschmack her beschreibt. Und es ist von der Konsistenz her irgendwie so wabbelig, also das Eiweiß und das Eigelb ist irgendwie cremig, und das wurde halt über Wochen oder Monate eingelagert in so eine Mischung aus Asche, und deshalb hat das halt diese schwarze Farbe. Also das sind tausendjährige Eier sind einfach diese schwarzen chinesischen konservierten Enteneier, und die esse ich wirklich super gerne. Aber ich esse einfach, also ich gucke einfach, was in meinem Kühlschrank ist, und dann wird einfach sehr wild zusammengemischt, was so geht. Ich bin da sehr experimentierfreudig.
Und vielleicht solltest du auch das noch mehr zeigen, weil wir essen ja auch gerne vergammelte Sachen, jetzt Käse oder wir trinken.
Ja.
Deswegen einfach ausprobieren.
Ja, total, total. Also ich hab tatsächlich jetzt ein Video geshootet für tausendjährige Eier als Nudelsoße. Finde ich sehr geil. Aber generell, also ich bin ja einfach auch damit aufgewachsen, dass es jetzt keine Tabus gibt, Sachen zu kombinieren und auszuprobieren. Und wenn es schmeckt, ist cool. Wenn es nicht schmeckt, muss man es nicht nochmal machen. So, ne? Aber ich bin da jetzt generell niemand, der sagt, oh nee, eklig oder würde ich nie machen. Sondern ja, okay, why not? Also ich probiere es und dann wird man sehen, ob man es mag.
Sissi, du warst eine ganz, ganz tolle Gästin. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich würde mich sehr freuen, Teil deiner Foodie-Gang zu werden. Und wenn dann mal 6 Leute essen gehen, vielleicht kann ich die 7. sein.
Auf jeden Fall.
Es hat super viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf noch mehr Content von dir und Einblicke in alle Küchen dieser Welt. Danke!
Danke dir, mir hat's auch sehr Spaß gemacht.